wir beide lästern jetzt voll ab, aber dann irgendwann du mit Maske, ich mit Maske. Basti, hey Özcan, was ist denn bei dir? Hey, was machst du hier? Nix, ich hab nur...
Stehst du da nur in so einer Federmaske, so nackt, einfach so doof, in so einem folienbeschlagenen Raum. Ich erkenne dich sofort, weil die Maske von der Mütze, von der Nase weggedrückt wird. Ich so, Ötze... Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zum Podcast der Herzen. Ich begrüße die osmanische Zaubernase. Irgendwo in Karlsruhe sitzt er im Schloss Kosa, winkt mit gebärender Gebärde aus seinem Fenster heraus und freut sich darüber, dass ich endlich wieder in seinem Ohr stattfinden darf. Hallo Özcan Kosa, wie geht es dir?
Zumbai, Agawaya, Zumbai, Agawaya, 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 hey Zumbai, ey, kennst du das Lied noch? Hey, what's up, man? Bastian Bielendorfer, what's up?
What's up, what's up? Ja, bei mir alles top hier eigentlich so. Ich war krank am Wochenende, hab krank gespielt, aber ich meine, wir sind Dienstleister in unserer Branche. Wir stehen dem Publikum zur Verfügung, auch wenn es uns nicht gut geht. Und ich bin wieder da, aber ich habe wirklich, ich habe selten so krank auf der Bühne gestanden, in Bilderbeck und Werl, und am Anfang war einfach die Stimme weg, du kommst auf die Bühne und sagst, Bilderbeck, und ich dachte so, scheiße, ich bin im Stimmbruch, und die war wirklich komplett weg, und das ist natürlich das Einzige, was wir brauchen, du kannst mich ja theoretisch so Hannibal Lecter-mäßig gefesselt mit so einer Mundmaske auf die Bühne schieben, solange mein Maul noch funktioniert, ist eigentlich egal,
ja,
aber wenn das nicht mehr geht, dann ist wirklich schlecht. Also wenn die Leute dich nicht mehr hören können, ich habe auch keinen Soundcheck gemacht, weil ich erst 10 Minuten vor der Show in die Location gekommen bin, weil ich gesagt habe, Leute, ich möchte einfach nur dahin, auf die Bühne, Tee in der Hand, 2 Stunden spielen und dann wieder weg. Dankeschön, ich kann nicht länger so.
Du hast den richtigen Michael Jackson-Move gebracht. Du so, Soundcheck macht jemand anders für mich?
Ja, ich komme 10 Minuten Team, vorher. Mein Team.
Ja. Und dann gehst du auf die Bühne. It's just another part of me. erst einmal gute Besserung, Basti. Nee, das ist scheiße. Und ich weiß, dass du bist der Letzte, der eigentlich Termine absagen würde. Und du bist ja bekannt als der Hulk Hogan der Comedy-Szene.
Absolut. Einfach das Krasse ist, wenn du dann aber doch Termine absagst. Ich musste jetzt das erste Mal in meiner Karriere vor Weihnachten 3 Termine ein zweites Mal verschieben.
Boah, das war scheiße.
Und das ist, ja, aber ich war halt einfach vor Weihnachten, es war 2 Wochen vor Weihnachten und ich war halt leider auch krank.
Ja.
Ich war einfach krank, ich konnte es nicht ändern und ich war so krank, dass ich wirklich nicht los konnte, so, weißt du, auch Magen-Darm und so, es ging halt nicht. Und dann verschiebst du diese Termine und dann schreiben dir Leute so richtig persönlich beleidigt, als hättest du ihnen jetzt abgesagt für so ein Zweier-Date, weißt du, als hättest du so deine Affäre, so 2 Minuten bevor ihr euch zum Fingern auf dem KFC-Parkplatz treffen wolltet, hast du abgesagt. Wirklich, einfach völlig
auf dem KFC. Alter, wie ekelhaft bist du denn? Wie ekelhaft. Nach den Hot Wings einmal.
Kennst du nicht mehr diese amerikanische Sendung Cheetahs? Kennst du das noch?
Ja, klar.
Gab es doch in den 90ern immer wieder so ein griechischstämmiger Amerikaner wie Gikopolopoulos oder so. Der hat sich dann immer so mit so einem Kamerateam von hinten angesneakt an so irgendwie fette Amis, die auf KFC-Parkplatz rumgemacht haben, kam da so ins Fenster und sagte, was ist denn hier los? Und dann saß irgendwie so Jajona und Tyler, wie sie sich irgendwie gegenseitig gerade, nennen wir es mal, oral befriedigten und dann so, nein, film mich nicht, oh mein Gott. Das Schöne ist, dass die meisten von denen nicht verpixelt waren, was so viel heißt wie, die haben nachher so viel Geld bekommen, dass sie gesagt haben, ja okay, ich habe zwar meinen Mann beschissen, aber ich habe $5,000 bekommen, also ihr könnt das jetzt ruhig zeigen, ist schon okay.
Boah, das fand ich immer... Die Serie habe ich gern gesehen. Also
die habe ich gerne einfach schön.
Nee, wirklich, ich fand das immer lustig, Mann, Alter. Immer, weil die halt mit dem gesamten Kamerateam, ich habe sogar in meiner ersten oder zweiten Show habe ich sogar eine Nummer drüber, weil ich das so sehr geliebt habe, Cheetahs, weil du kannst dich in dem Moment nicht rausreden, weißt du so? Du hast so... das Geschlechtsteil des anderen in der Hand und es klopfen am Fenster und die sagen, hey, und du so, was willst du da? Ja. Du kannst dich da nicht rausreden.
Den hat's da gejuckt, ich musste ihn da mal anfassen, ganz schnell.
Ja, du kannst ja genug nicht reinsingen, so every night, das ist gar kein Mikrofon.
Hey, weißt, wir machen hier Carpool-Karaoke, aber eine ganz andere Art und Weise. Ja, also, ich finde es eher beeindruckend, das geht ja auch bei Insta und so oft, dass dann so Leute, mittlerweile ist das ja nicht mehr im Fernsehen, sondern wird bei Insta gemacht, so Cheating-Couples überraschen oder Cheater überraschen. Und dann sind das aber, was ich das Erstaunlichste finde, ist, dass die Leute noch nicht mal den Anstand haben, ihre Bums-Affäre in ein ordentliches Restaurant auszuführen und dann bei so einem guten Italiener zu sitzen, sondern ganz oft ist es so, dass dann die betrogene Ehefrau in irgendeinen scheiß Fastfood-Laden reinläuft und dann sitzt da ihr Mann mit irgendeiner alten, mit so langen French Nails, auf die so Palmen mit Diamanten drauf gedruckt sind. Und dann ist so, Alter, du bummst schon eine andere und gehst mit der zu Chuck E. Cheese? Jetzt wirklich?
Ja, aber das ist, weil die haben ja ein normales Leben mit denen inzwischen. Das darfst du ja nicht sehen. Also nicht so sehen. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass die auf www.gesext.de so ein Date ausgemacht haben.
Gesext.de? Was ist das denn? Die Seite für Theresa mit dem spirituellen Fetisch?
Ja, hab ich dir doch erzählt, Digga.
Im
Fitnessstudio, in meinem Fitnessstudio hat der Betreiber von Gesext.de
Gesext!
Trainiert.
Alter, allein der Begriff ist schon wahnsinnig unsexy. Gesext.
Ja, Herbert Krauleides. Herbert Krauleides.
Was hat Herbert Krauleides gemacht?
Ich darf sogar seinen Namen nennen, weil er hat ja auch voll oft so Interviews gegeben. Ich weiß gar nicht mehr, ob diese Seite noch aktuell, ob es die Seite überhaupt noch gibt. Das war eBay of Sex, Basti. Ja, die Seite gibt's noch.
eBay of Sex?
Ja.
Wie? Also man kann da, Sekunde mal, man kann da bieten auf jemanden oder was?
Ja. Du kannst, warte mal, aber ich muss mal, Herbert.
Geh mal gucken, ob dein Account noch aktiv ist.
Nicht, dass ich jetzt einen Scheiß mache, weil der war bei Spiegel TV. Spiegel TV. Ja, nee, und bei ARD-Doku, hier, Made in Germany, Sex Made in Germany, mit seinem Namen. Herbert Krauleides meldet sich zu Wort, ja. Nee, der hat schon seinen Namen damals, der war ja bei uns im Fitnessstudio und, Digga, der hat einfach folgende Geschichte. Wie ist er drauf gekommen? Seine Tante hat gesagt, ach Gott, und sie datet immer Leute und es ist so komisch, sie wird sich so mal wünschen, dass einfach mal jemand sagt, hey, komm, wir gehen mal schön essen, danach in ein tolles Fünf-Sterne-Hotel, Rosenblätter in so einem Pool und weißt du, so einen verführerischen Abend, so einfach toll. Und dann hat er sich gedacht, warum bieten wir das einfach nicht mal an? Also wir geben dann im Internet und sagen, hey, für jemand, der dieses Date haben will, der muss sich dann melden. Und dann kam aber die Idee irgendwann, dass sie gesagt haben, man kann das ersteigern. Und so
aber
kommt
was
es
ersteigert man jetzt? Ein Date mit ein jemandem Date Fremden mit, oder Bumsen?
Ja, genau.
Oder?
Nee, also ein Date mit dir, also hast dann ein Profil dort und dann sagst du, ein Date mit mir, aber Voraussetzung ist das. Oder du kannst sagen, hey, nur Sex. Und du kannst ersteigern. Und die Diskussion war ja damals, hey, ist das nicht schon Prostitution? Weißt du?
Geht das zurück auf diese Nummer mit dieser Jungfrau und so? Es gab doch auch mal irgendwelche Jungfrauen, die sich
ja,
selber
ja, genau,
im Internet...
Ja, genau, das konntest du ersteigern. Ja, das war auch auf dieser Seite. Genau.
Und dann haben irgendwelche arabischen Geschäftsmänner irgendwie 500.000 Euro geboten für
das
ein nettes Abendessen.
Das
ich stelle mir
nicht.
Dieses Abendessen wahnsinnig entspannt vor, wenn du da mit so einer 20-jährigen Jungfrau in Dubai in so einem Restaurant sitzt und alle wissen, okay, die ist jetzt hier, damit ich die danach, wir wissen schon, also da wird es jetzt nicht ums Gespräch gehen, aber trotzdem muss man vorher noch so 2 Stunden zusammensitzen und mit brüchigem Englisch sich darüber unterhalten, wie toll diese Auktion gelaufen ist.
Ja.
Das ist, also, es hat sich
at
schon...
At the last minute I thought I would win, but then... but then there was a Russian guy and the Russian guy said, fuck, I also want this virgin. Fuck. What did I see it? No one. 500,000, what have you been? And then I won. It's not cool. Und die so, yes, you was
und, so. Und das ist der Moment, wo Jadina aus Berlin-Reinickendorf denkt, vielleicht war das keine so gute Idee, Jungfernhäutchen zu inserieren. Ohne Scheiß, was ist denn los?
Solche
mit den
Wichser.
Nein,
sind
aber,
solche komm, Wichser.
Ist, nein, aber entschuldige mal, Leute, die sowas machen, sind Wichser. Genauso wie diese Lilly Philipps, ich will jetzt, glaube ich, Lilly Philipps, oder ich komme jetzt durcheinander, es gab in letzter Zeit zwei
Frauen.
Ach stopp,
eine Sache, noch ganz kurz, um Herbert in Schutz zu nehmen. die haben...
Hermann Kaulein,
die haben, die hatten, weil ich habe ja auch sehr oft mit ihm drüber gesprochen und.
Warum hast du sehr, achso, der war im Fitnessstudio, hat da trainiert oder was?
Ja, ich war ja Clubleiter dort. Ich war ja der Chef dort.
Du bist einfach so lustig, ich stell mir das vor, wie du in so einer kurzen weißen Hose da mit so einer Trillerpfeife durchläufst und sagst,
Bro,
ey,
nein, also hey, warte mal.
Die Kurzhandel muss zurückgelegt werden, Entschuldigung.
Es war ein Premium-Fitnessstudio. Die günstigste Mitgliedschaft 100 Euro.
100
und die teuerste
Euro,
war, ja,
Digga?
100, die günstigste. Und die teuerste war bei 200 Euro und 1000 Euro Aufnahmegebühr.
Was?
Und ich war da Clubleiter. Und
da kriegt man aber noch eine Jungfrau mit dabei dann,
ja,
oder?
Aber also warte
die
mal.
Dann,
und?
Die gibt's dann vom arabischen Scheich mit.
Und wir haben nur 200 Mitglieder aufgenommen.
Was ist das denn für eine alberne Scheiße, Digga? 1000 Euro Aufnahmegebühr in Fitnessstudio. Mhm. Entschuldige, also das Schöne
aber,
an Fitness
jetzt
ist...
warte. Okay. Ja, okay. Und daran merkt man halt, Basti, du bist wieder ein Mensch mit Vorurteilen. Warte doch mal. Du musst ja erstmal sagen, okay, was kriegt man dafür?
Okay, also, was kriegt man dafür, außer dass man dich als Clubleiter hat?
Also, erst einmal, unser Fitnessstudio, also das Fitnessstudio damals, ich werde den Namen jetzt nicht sagen.
War
aber,
das mit dem Koks-Chef? War das der Koks-Chef?
Ja, genau. Ja.
vielleicht gab es auch einen Grund, warum der 1000 Euro Aufnahmegebühr genommen hat, wenn der Kollege sich den ganzen
aber
Tag
nein,
das Weizen
Bro,
in die Nase
hat,
gedrückt hat.
Aber die Wellnessanlage war halt 6.500 Quadratmeter.
Wow.
Verstehst du? Ja, also du hast 6.500 Quadratmeter Wellnessanlage. und die konntest du halt bei der teuersten Mitgliedschaft also ohne Limit benutzen. Und der Eintritt für diese Wellnessanlage, wenn du separat in diese Wellnessanlage wolltest, war 40 Euro pro Tag. Und du konntest ja jeden Tag ohne Limit dort in dem Wellnessbereich.
Hey,
hast du einen separaten Eingang?
Ich hab eine Idee, wir machen ein Geschäftskonzept, wo wir 2000 Euro Aufnahmegebühr.
Und es hat funktioniert, Digga.
Und es hat funktioniert. Der Bruder ist immer noch auf Stardust wegen dieser
klugen Entscheidung. Nein, der hat es, glaube ich, inzwischen verkauft.
Ach, wirklich? Okay, dann...
Aber hey,
aber das ist
auf
immer
jeden
das
Fall. Aber wie sind, wir, jetzt? Jetzt warte, ich wollte Herbert jetzt in Schutz nehmen, warte.
Wir
haben ein psychologisches Team auch gehabt. Also falls jemand diese sich so ersteigern lassen wollte, hat erstmal das Team der Psychologen mit der Person gesprochen und gesagt und mit ihr erstmal erörtert, was auf sie zukommen könnte. Weißt
ohne
du?
Scheiß. Aber ganz ehrlich, Psychologen, die sich für sowas hergeben, sind für mich auf einer Stufe mit den Psychologen, die dieses Hochzeit auf den ersten Blick machen. Weißt du, so drei Leute, die an der Fernuniversität Hawaii Psychologie auf Magister studiert haben und dann sagen so, ja, also wir können bei Sat.1 auf jeden Fall durch ein psychologisches Profil bestimmen, wie dieses Paar zusammen, das ist auch eine der schlimmsten Fernsehsendungen, wo einfach irgendwelche völlig arbiträren Leute zusammengeworfen werden, weil sie vorher gesagt haben, ich mag gerne trainierte Männer mit Tattoos und dann muss irgend so eine hohle Ulse so einen Typen mit Tattoos heiraten. Ich glaube, heißt es Liebe oder Hochzeit auf den ersten Blick oder so? Hochzeit oder Liebe auf den ersten Blick?
Ja, es gibt ja auch sowas auf RTL Plus.
Die heiraten beim ersten Date. Ich weiß nicht, ob es das ein oder RTL ist. Keine Ahnung, ich habe das nur zweimal mal gesehen.
Nee, es gibt bei RTL Plus, auf Netflix, Love is Blind.
Nee, das ist wieder was anderes, da sehen die sich ja gar nicht.
Ja,
aber
genau,
bei dieser Hochzeitsnummer, da ist halt ein international zusammengestelltes Team aus krassen Psychologen. Das ist ungefähr so wie damals bei Popstars. Ein internationales Team an
Deadlift-Disos,
Tanzchoreografen. Genau, ja, bah, nee, leck mich doch. Jedenfalls war das dann so, stellen die dann so zusammen. Und du denkst so, okay, die haben drei Interviews mit denen geführt. Und da hat die Alte dann halt gesagt, ja, ich mag keine glatzköpfigen Männer. Und dann gucken die in so eine Kartei und sagen, okay, der hat eine Afro, das passt schon. Und so funktioniert Liebe aber nicht. Und ich finde das auch so völlig abstrus, dass man glaubt, dass man, also natürlich ist es unterhaltsam, sich das von außen anzugucken, aber das ist ungefähr genauso unterhaltsam, als wenn ich zwei Pavianen ein brennendes Messer gebe. Das ist einfach so, ja, es ist unterhaltsam, aber es ist trotzdem falsch. Also irgendwie ist es falsch, dass Liebe da runtergebrochen wird auf diese beiden Deppen müssen jetzt heiraten. Es macht auch Heiraten so wahnsinnig wertlos dadurch. Also Ich finde, jemanden zu heiraten ist ein Zeichen von tiefer Hingabe und Liebe und Vertrauen. Und wenn man dann eine Spielshow daraus macht, wo Leute einfach so, ach, wir heiraten jetzt mal hier, dann und ich bin wirklich kein Christ, du weißt das, also ich habe wirklich mit christlichen Riten und so wirklich überhaupt nichts am Hut, aber ich finde das sehr seltsam, so hinzugehen, dass so eine Gaga-Veranstaltung draus zu machen und dass das dann einfach nie funktioniert. Guck doch mal, wie schwierig es ist, jemanden zu finden, der zu dir passt. Im normalen Leben, bei einer Auswahl von 7 Milliarden Menschen. Wie schwierig das ist, irgendjemanden zu finden, mit dem du gerne, du jetzt Özcan Kosa zusammen sein möchtest. Und es länger als ein Jahr aushält.
Nein, du musst die Frage andersrum stellen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit dir Özcan heiraten möchte? Das ist eine realistischere Frage, wie wenn du sagst,
ich gebe dir vollkommen recht. Ich könnte mir das gut vorstellen, dass dann so eine Frau angibt, ja, sie steht auf so Wikinger-Typen und so, so Marke Rory Gislason, und dann guckt sie so in den Saal rein, ihre Familie steht da, und in der Mitte stehst du in so einem Smoking und grinst so unter deiner Nase her, und dann denkt sie so, oh ja, Scheiße.
Es gibt noch was viel Geileres. In der Türkei gibt's eine TV-Show oder mehrere TV-Shows, die verboten wurden, aber jetzt zum Teil wieder dürfen. Folgende Situation. Da sitzen 20 Leute oder 30 Leute auf Stühlen. Die haben alle Nummern und ihren Namen, okay? Und die sagen, ich suche einen Partner fürs Leben. Zuschauer im Saal, Moderationen, noch eine Band und also eine Moderatorin, die bekannt ist, und dann noch so ein Co-Moderator. Und noch eine Band, und meistens sitzt noch irgend so ein Typ, der sich Psychologe nennt oder sonst irgendwas, der kommentiert das noch zusätzlich. Und dann kommt immer eine Person rein und sagt, ja, ich will dich heiraten, weißt du? Und dann einen von diesen 30.
Aber die Mann, haben sich Frau. Noch nie gesehen, oder was?
Ja, doch, vom Fernsehen halt. Die stellen sich ja dann vor, ja, ich suche eine Frau, ich suche einen Mann, ich muss einen Mann, den ich heirate, der muss 2 Häuser haben, 4 Autos und muss einen Job, der muss mindestens $4,000 verdienen im Monat, Dollar. Und das war irgendwann so krass, dass das von der Regierung verboten wurde, diese TV-Sendungen, weil das, so wie du es gerade ausgesprochen hast, die Hochzeit oder das Heiraten so auf ein billiges Level gebracht haben. Weil es ging nur noch darum, was hast du, weißt du? Die Frauen haben zum Beispiel Männer gesucht, ja, er muss so viel Geld haben, er muss das haben, dann heirate ich ihn erst. Weißt du? Und andersrum war es genauso. Ja, sie muss so aussehen, sie muss das haben. Hast du dir das und das schon machen lassen? Okay. Also es war wirklich auf dem Low-Level. Und manchmal, wenn die dann nicht wollte oder er nicht wollte, dann hat sie auf einmal gesagt, oh, Musik. Und dann kam so Musik im Wind, dann haben die Zuschauer sind aufgestanden, haben angefangen zu tanzen.
Wie, damit sie rausgehen kann oder
was? Nein, einfach so, Moro. Guck mal, wir Türken, egal was ist, wenn Musik läuft, wir tanzen. Das macht gar keinen Sinn. Weißt du, aber so, dann ist es so, und jetzt gehen wir gleich in die Werbung. Und dann siehst du so, wie alle aufstehen und tanzen. Und dann nach der Werbung sind sie wieder zurück. Ja, habt ihr euch jetzt geeinigt? Nein, ich weiß nicht. Er guckt mich immer noch nicht an. Und dann kommen die halt wochenlang, weißt du, diese Anwärter. Musst du dir so vorstellen. Echt eine komische Show, Bruder.
Okay.
Also, ich bin aber bei dir, guck mal, Hochzeit ist ja etwas, was du nur machst, um gesellschaftlich einen Rang zu bekommen, anerkannt zu sein.
Hochzeit machst du, um gesellschaftlich anerkannt zu werden?
Ja, das ist ja, guck mal, Bro, du kannst ja mit deiner, wenn du eine Beziehung hast, manche sind seit 10 Jahren zusammen, sind nicht verheiratet, aber sie müssen heiraten, damit man sagt, ja, ihr seid jetzt Mann und Frau.
Nee, das jetzt ist, glaube ich, so ein türkisches Ding. Also das ist jetzt,
ja,
also
in Deutschland heiratet, ist ja genau.
Man heiratet doch in Deutschland nicht für gesellschaftliche Anerkennung. Man heiratet.
Ja, Bro. Ja, natürlich, natürlich. Warum? Um deinen Partner, das kannst du doch auch so machen, ohne Hochzeit. Deinem Partner zu schwören, dass du ihn für immer lieben willst und treu bleiben willst.
Ja, ist halt ein Symbolismus. Ja, ist ein Symbolismus.
Wenn du jetzt 5 Jahre mit deiner Frau zusammen bist, dann kannst du sagen, ja, ich vögel trotzdem, wir sind ja nicht verheiratet.
Nein, nein, aber es ist halt, viele Menschen nutzen das, also es geht doch jetzt nicht drum, also.
Du machst es nicht für deinen Partner, du machst es für die anderen.
Nein, 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 nein.
Aber warte mal,
es gibt doch viele Leute, die heiraten ohne andere. Bist du doof? Es gibt doch genug Leute, die heiraten ohne Teilnahme von irgendjemand anders und sagen es auch niemandem.
Ja,
das hat ja auch einen anderen rechtlichen Status, wenn man verheiratet
ist. Ja, aber wenn es auf der Welt keine anderen Menschen geben würde, nur du und deine Freundin zum Beispiel, okay?
Okay.
Und dann würdest du ja nicht auf die Idee kommen, wir heiraten jetzt. Weißt du?
Was ist das für ein bescheuertes Beispiel?
Nein, ja, aber ist so.
Ja,
du würdest nicht auf die
Idee
kommen.
Aber leider sind wir zu zweit. Wo ist also der Priester? Ach scheiße, den gibt's nicht. Okay, dann
Dann gibt's das gar nicht. Dann hättest du das gar nicht gemacht.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Theorie, die du da gerade aufgestellt hast, so richtig ist. Aber ich meine, du bist ja auch ein bisschen blöd.
Nein, ich finde heiraten, finde ich generell, ganz ehrlich, also, guck mal, Moruk, bei uns Türken. Du heiratest, du verschuldest dich des Grauens. Also so eine Hochzeit kostet so viel, wenn du Pech hast und die Leute dir nicht genug Geld schenken.
Deswegen habe ich auch gesagt, ich glaube, in eurer Kultur geht es nämlich um die anderen. Ich war ja mit dir auch auf einer türkischen Hochzeit. Ja, und ich habe schon das Gefühl, dass es da sehr stark auch darum geht, wie die anderen sich fühlen. Die Familie, die Eltern, die Nachbarn.
Es ist auch ein Ding, um zu zeigen, dass sie jetzt verheiratet ist, glaube ich. Weißt du? Also hey, man lädt ja deswegen sehr viele Leute ein, damit alle sehen, guck mal, sie ist jetzt verheiratet. Falls ihr sie mit einem Mann oder mit ihrem Mann sehen würdet, den ihr vielleicht nicht kennt oder so, dann wüsstet ihr, sie ist jetzt verheiratet. Und nicht, ich habe sie mit einem Mann gesehen. Wer war denn das? Und
ja gut, also aber Dankeschön, da reicht ja, also wenn Social Media uns irgendwas Positives gebracht hat, dann ist es, dass wir Leute nicht mehr heiraten müssen, damit der Dorftrottel nicht noch mit Erektion hinter ihr herläuft, um sie zu heiraten, weil sie schon verheiratet ist und man das bekannt geben musste, weil dafür reicht dann Social Media den Status ändern. Also, weißt du, das war vielleicht früher so im Dorf, in wo auch immer, dass man dann Bescheid sagen musste, diese junge Frau ist nun mit Hermanus Magnus verheiratet unter dem Segen Gottes. Und dann standen die ganzen Typen, die da vorher an ihr mal rumstochern wollten, so, oh schade, jetzt ist sie verheiratet. Aber im Jahr 2025 sollte das eigentlich nicht mehr nötig sein in Zeiten des Feminismus.
Ja, brauchst du nicht mehr. Ja, genau. Nee, brauchst du nicht. Was für Feminismus? Also warum jetzt Feminismus auf einmal?
Naja, also zumindest der Bemächtigung der Frau, dass sie sich auch aussuchen darf, wen sie heiraten möchte zum Beispiel. Das ist auch ein relativ neues Konzept. Gibt es seit ungefähr 120 Jahren. Davor wurde dir das gesagt, also auch ist jetzt regional unterschiedlich. Vielleicht
120 Jahren? Halt's Maul, Alter, was für 120 Jahren? Vor 50, 60 Jahren wurde dir noch gesagt, wen du heiraten sollst.
Ja, das kommt drauf an, welche Klasse, welche Region, welches Land. Ne, also
meine Klasse 4B.
meine Großeltern haben 1945 geheiratet, die haben sich füreinander entschieden, waren ineinander verliebt. Also es ist durchaus möglich, aber früher war es sehr viel restriktiver. Wir leben ja in Zeiten sowieso, in dem alles aussah. Da wollte ich eben drauf hin. Instagram, da hat jetzt eine Frau mit 100 Männern geschlafen, jetzt will sie mit 1000 Männern schlafen für OnlyFans. Das ist auch alles irgendwie außer Kontrolle geraten. So. Weißt du, was Menschen bereit sind, für Likes zu tun. Nee,
aber
ist eigentlich nichts Neues. Ehrlich gesagt, so Bums-Marathons gab es doch schon in den 90er Jahren. Das habe ich als 16-Jähriger schon auf DVD
davon gibt es 7 DVDs. Also ich weiß auch nicht.
Ich weiß auch nicht, warum das jetzt als sowas wahnsinnig Besonderes. Ich glaube, weil heutzutage werden die Follower gebumst. Damals musste man noch irgendwelche Irren rankarren oder irgendwelche Pornostars oder so. Und heute kann
Guck
man halt theoretisch...
Wir beide lästern jetzt voll ab, aber dann irgendwann du mit Maske, ich mit Maske. Basti, hey, Özcan, was ist denn bei dir? Hey, was machst du hier? Nix, ich hab nur...
Schießt du da nur so eine Federmaske so nackt, einfach so doof in so einem folienbeschlagenen Raum. Ich erkenne dich sofort, weil die Maske von der Mütze, von der Nase so weggedrückt wird. Ich so, Ötze? Nein.
Oh,
so,
Scheiße.
Ötze, das bist doch du, Ötze.
Oh,
nee, bin ich nicht. Ich bin der Thomas. Du bist doch nicht der Thomas.
Aber meine Nase, weißt du, meine Nase reibt an deinen Brusthahn währenddessen. Ich so, nein, ich bin's doch. Thomas.
Sie will jetzt mit 1000 Leuten schlafen. Sie hatte nach 100 Leuten schon eine Geschlechtskrankheit und schweres intimes Jucken. Und sie hat gesagt, da kann man noch mehr rausholen. Also sie hat sich danach beschwert, was für ein schlimmer, was für eine psychische Zumutung dieser Challenge war, mit 100 Männern an einem Tag zu schlafen. Und deswegen hat sich entschieden, ich kann das noch besser, ich mache das jetzt mit 1000. Ich weiß nicht, ohne Scheiß. Also vielleicht bin ich ein alter weißer Mann, die junge Dame könnte meine Tochter sein. Die ist nämlich 22 und ich bin 40. Vielleicht bin ich da raus, aber wir kommen in Zeiten, in denen alles banalisiert wird. Sexualität, Hochzeit, alles. Alles wird komplett banalisiert. So als wär Sex miteinander haben so eine Art seltsamer Wettkampfsport, den man im Internet darstellen sollte. Natürlich gibt es Pornografie, alles okay. Aber dass man das dann so auf so ein Level hebt, wo man so denkt, sie will den Followern danken, das war ihre Argumentation. Will den Followern danken. Ja, also,
sag doch einfach danke.
Ja, sag doch danke. Ich danke auch meinem Publikum und fick nicht die erste Reihe. Verstehst du? Also theoretisch.
Boah, überleg mal. Überleg mal. Du so Leute, das war die zweite Hälfte. Alle Türen gehen zu Tag. Und jetzt wollte ich noch einmal danke sagen.
Und dann so zack, Hose runter, Maske
oh,
auf.
Oh yeah, what a man, what a man, what a man, what a Monica man. Und dann ja, kommen so viele Hände, so Background-Fenster.
So unrealistisch ist es ja gar nicht, weil ja zumindest nachgesagt wird, dass manche weltweite Band Blowboxen unter der Bühne betreibt, wo sich der Sänger dann während des Konzerts zwischendurch mal ein bisschen die Nudel blasen lässt. Das fand ich auch als Konzept schwierig. Ich habe überlegt, als Comedian ist das natürlich doof, wir können das ja gar nicht haben. Weißt du, weil du bist ja als Band, kann ja einer von denen kurz runtergehen, um sich jetzt mal irgendwo mal ein bisschen die Bohnen steif machen zu lassen, aber als Comedian, ich würde ja fehlen, ich bin ja alleine. Das ist auch echt gemein ja, in unserem Job, dass ich nicht runter kann in die Blowbox.
Ein Rednerpult.
Ein Rednerpult? Ein Rednerpult?
Ja, dann könntest du es auch machen.
Das stimmt, das ist eine gute Idee, dass man sich immer so... Ricky Gervais hat das, der hat ein Rednerpult auf der Bühne, das ist eine gute Idee.
Ja, und jetzt macht immer Gedanken, warum, Alter?
Der steht da wirklich viel. Also das,
nee, der
das
hat ja seine Texte dort liegen.
Ach so,
Ricky Gervais hat voll oft seine Texte dort liegen und guckt immer wieder auf seine Texte. Geht dann zurück, tut so, als würde er Wasser trinken und dann guckt er auf seine
Bier.
Texte.
Er trinkt immer Bier. Ich habe das komischerweise nie mit den Texten. Ich habe das nur, wenn ich jetzt gerade sechs Wochen nicht gespielt habe, nach der Winterpause, habe ich das bei der ersten Show, lege ich mir dann immer so Zettel dahin, die ich aber nie angucke. Weißt du, der Vorteil in unserem Job ist ja, dass wenn ich was vergesse, weiß es eh keiner. Also
ich hab früher drei Shows zeitgleich gespielt.
Ja gut, das ist natürlich total
irre. Adam und Erdal, du hast dich voll verändert und oldschool.
Ja gut, also das würde ich dann auch nicht mehr hinkriegen. Da würde ich dann, glaube ich, auch vergessen, in welche Show ich gerade spiele und welche Nummer jetzt gleich kommt.
Nee, ich hab das gemacht. Also zwei habe ich immer gleichzeitig gespielt. Und bis ich dann, als ich oldschool so in der mittleren Phase habe ich dann gesagt, okay, jetzt nur noch eine. Und das war für mich schon so, wow, aber ja, ich brauche ein bisschen mehr Herausforderung wieder, merke ich. Ich bin zu sehr in der Komfortzone und habe mich zu sehr so zurückgelehnt. Ich muss heftiger werden.
Du musst heftiger werden?
Nee, ich muss wieder raus, mutiger werden, weißt du? Einfach, ich habe ein paar Aufnahmen von mir gehört aus dem Jahr 2019. Von meinen Previews, ich habe mich da viel mehr getraut, aber ich merke so, nach Corona und so habe ich mich da ein bisschen zurückgezogen. Ich weiß nicht warum. Also, ich weiß nicht. Ich habe mich mehr getraut, so zwischendrin zu machen. Und das mache ich jetzt wieder. Ah, ich wollte mich bei dir entschuldigen, Basti.
Wirklich?
Ja. Ich habe unsere letzte Folge gehört und ich wollte mich auch bei unseren Zuschauern entschuldigen. Ich fluche viel zu viel.
Wirklich? Verfickte Scheiße, hör auf.
Ja, mein Arsch, verfickte Scheiße. Nein, ich mein's wirklich. Deswegen muss ich mich erstmal bei dir entschuldigen, dass ich dich so beleidigt habe. Und auch noch bei unseren Zuhörern. Auch auf Türkisch, Deutsch, Englisch. Ich fluche inzwischen auf drei Sprachen und das ist nicht gut.
Du fluchst auf drei Sprachen? Amen Nockheim. Wirklich?
Was? Amanakaim? Was ist das?
Amanakaim.
Was ist das? Eine so neuseeländische indigene
Bevölkerung? Die Amanakaims, das ist eine kleine Bevölkerungsgruppe neben Aborigines. Die leben auf einer kleinen Insel direkt neben Tasmanien, leben die Amanakaims. Das sind so kleine Männer mit großen Nasen. Gibt nur Männer, deswegen ist halt alles also ist eine sehr kleine Community. Das ist das Problem. Frauen brauchen wir am Ende dann doch noch. Also Frauen wie Lily Phillips werden gebraucht. Ich habe letztens gelesen über die Sekte,
Lily Phillips?
Das ist die Frau, die mit 100 Männern geschlafen hat. Am Ende
woher
brauchen
weißt
wir die Frau,
du das?
Das habe ich dir eben schon erzählt, vor ungefähr zwei Minuten.
Ja, aber woher weißt du, wie
sie
heißt?
Sie war in allen sozialen Medien, überall, auf jedem Tabloid der Welt, war Lily Phillips schläft mit 100 Männern. Ich dachte so, hui, das ist ja mal wirklich spannend. Und es gab eine Sekte, wie hieß die noch?
Das ist...
die Chippers oder so. Es gibt jedenfalls eine Sekte in den USA, die seit 1940 oder so besteht. Und weißt du, was deren wichtigstes, oberstes Gebot ist?
Das ist Lily Phillips.
Kein Sex, nicht Lily Phillips, die Chippers oder wie sie heißen. Ist jedenfalls
nein,
eine Sekte.
Ich gucke gerade Lily Phillips Sekte. Account.
Jedenfalls, die Chippers, weißt du was wo das Konzept der Chippers dann
warte
ein bisschen
mal
nicht so
kurz,
richtig
ich muss kurz einen Account machen bei OnlyFans.
Oh. Ja, wo okay, das Konzept der Chippers nicht so richtig aufgeht mit dem kein
Wer
Sex.
Wer sind die Chippers? Erzähl nochmal.
Das ist eine Sekte aus den USA, so Superchristen, die eine ihrer obersten Direktiven ist, dass niemand Sex haben darf.
Hä? Wie lange leben die dann noch?
Richtig, das ist das Problem. Es gibt nur noch 4. Es gab mal irgendwie 500. Und jetzt langsam müssen wir mal überlegen, ob das Konzept so clever war, weil einfach keine mehr nachkommen. Weil alle, die in dieser Sekte sind, bumsen ja nicht. Also gibt es keine Kinder, also gibt es keine neuen Chippers. Und das ist als Chippers, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, Chipmans, irgendwas so ähnlich. Jedenfalls, das ist nicht ausgereift, das Konzept. Wenn wir eine Sekte aufmachen würden, Ötze, eine Bratwurst und Baklava, Brubak-Sekte.
Mhm. Dann wäre das an erster Stelle, oder was?
Dann wäre schon viel Bumsen an erster Stelle. Also es wäre schon so ein bisschen
so
wie dieser...
Du bist so ekelhaft, Basti. Nein, ich will das nicht, Mann. Du weißt, ich bin nicht so ein Mensch.
Ja, das stimmt. Ja, das,
nein, ich schwör's dir, ich finde das so ekelhaft. Warum? Warum machst du jetzt so ein
Frag
Kapitel
mal die auf? Frauen, die da durch müssen, das ist für die schlimm.
Nein, aber jetzt einfach so wie ekelhaft. Guck mal, das, allein nur diese Assoziation... Ekelhaft. Bist du so eine Sekte und dann ekelhaft.
Ja, aber du musst ja, wenn du eine Sekte gründest, musst du ja irgendwelche schrägen Regeln aufstellen, damit die Leute auch wissen, dass sie in der Sekte sind. Wenn du einfach nur eine Sekte aufmachst und sagst so, ja, wir machen jetzt hier weiter nach Vorschrift, alle zahlen ihre Steuern, die Stimmung ist gut, aber sonst ändern wir hier nichts. Also es muss ja schon sowas geben wie, hey, in 10 Jahren werden wir von einem Raumschiff abgeholt, aber vorher müssen wir alle Gift trinken. Das gab es ja in den USA auch mal, wo sich 280 Leute auf so einer Farm in, weiß ich, mittlerem Westen Texas oder so, haben alle, die Heaven's Gate Sekte war das, glaube ich, haben alle gemeinsam Gift getrunken, nur der hauptverantwortliche Typ nicht.
So ein Bastard. So ein dreckiger Bastard. Morok, aber das ist doch Hardcore, oder? Also wenn du musst echt mal
dass du
überlegen,
Leute davon überzeugen kannst, ne?
Ja, dass du Menschen davon überzeugen kannst, das zu machen, diesen Schritt für dich zu gehen. Unglaublich.
Naja, du kannst Leute auch davon überzeugen, jeden Sonntag in ein großes Gebäude zu gehen und zu jemandem zu beten, den sie noch nie gesehen haben.
Hast du den Wissenschaftler gesehen, der die Theorien aufgestellt hat? Hast du alle Theorien, die du aus der Wissenschaft kennst, nachgeprüft? Ist doch auch nur Hörensagen. Du hast es selber nicht nachgeprüft.
Vergleichst du gerade Wissenschaft mit Religion?
Nein, aber du hast es ja auch nicht geprüft, weil du sagst, ja, man hatte. Deswegen heißt es ja auch Glauben.
Stopp.
Du musst mich ausreden lassen.
Nein,
du musst mich ausreden lassen.
Man darf dich nicht ausreden lassen. Weil es die Gefahr besteht, dass Leute am Hörer verblöden, während du sprichst.
Nein.
Und wir müssen unser Publikum auch in gewissem Maße beschützen vor der Dummheit, die du versprühst. Und das kann man nun mal leider nicht tun. Das kann man nicht. Wissenschaft und Religion nicht gleichsetzen und sagen, habe ich zum Beispiel jetzt die Entzifferung des DNA-Strangs überprüft? Nein, habe ich nicht, weil ich dazu nicht in der Lage bin.
Ja, also, dann halt's Maul.
Stopp, halt
dann
den
halt
Mund.
Die Fresse.
Nein, stopp, du Spinner. Aber die wissenschaftliche Community, also Menschen, deswegen gibt es Peer-Reviews, deswegen gibt es andere Wissenschaftler, die Papers überprüfen. Deswegen wird die Wissenschaft immer und immer wieder überprüft, um zu schauen, dass man eben keine falschen Ergebnisse veröffentlicht, dass man eben keine falschen Resultate bringt, dass man eben Theorien aufstellt, beweist und danach auch wieder überprüft. Falsifikationsprinzip. Das ist in der Religion, wo es um Glaube geht, ganz sicher nicht so, weil es gibt halt nichts zu beweisen. Es gibt einfach nichts,
was wir
beweisen.
Deswegen heißt es auch Glaube. Deswegen heißt es auch Glaube.
Richtig. Und deswegen dürfen wir es auch nicht vergleichen. Auch nicht in einem Podcast, in dem 14-Jährige sitzen und sagen, du hast schon gesagt, Wissenschaft und Religion, das ist ja eigentlich... Nein, es ist nicht.
Nee, habe ich nicht gesagt. Das sagst du. Ich
habe
dir nur gesagt, weil du sagst...
Das habe ich jetzt gerade für meinen Freund Reinhard Remford getan. Ich hoffe, er hört das eines Tages.
Nein, weil du einfach... Ja, Digga. Guck mal, Basti. Nee, weil du gerade gesagt hast, weil diese Leute sonntags in ein Gebäude gehen und an jemanden glauben, den sie nicht kennen. An jemanden beten, den sie noch nie gesehen haben. Ja.
Ja.
Ja, ich weiß.
So ist es.
Ja, aber deswegen heißt ja auch Glaube.
Richtig, aber, deswegen ist, ja. Genau, ich meine ja damit, es ja, ging nur um das, ein Gleichnis, was man Menschen ja, offensichtlich verkaufen
wie,
kann.
Ja, aber das ist genauso wie wenn jemand, der eine offene Beziehung führt, sich über dich lustig macht, was Liebe ist. Alter, Liebe, Beziehung an einen Menschen binden. Ich mache mich nicht lustig darüber.
Ich finde es erstaunlich, dass Menschen dazu in der Lage sind. Ich kann das halt
ja,
nicht.
Aber das tut doch, wenn es dem Menschen gut tut, was ist denn verwerflich dran?
Das ist absolut richtig. Das gleiche gilt auch für 100 Sexualpartner am Tag.
Ja, gerade eben hast du dich noch dagegen ausgesprochen.
Ich habe mich nicht dagegen ausgesprochen. Ich habe darüber gesprochen, dass ich es schwierig finde, dass man heute sowas wie eine weltweite Bekanntheit darüber erlangt und dass man dann auch noch ins Internet gestellt wird und so. Das ist wie, hast du mitbekommen, dass Norman Ritter gestorben ist?
Wer ist Norman
Ritter? Weißt du, wer Norman Ritter ist? Nein. Wo sind meine Fische? Norman Ritter gehörte zur Ritterfamilie aus Köthen. Das war eine Familie, die von Spiegel TV begleitet wurde. Seit den 90er Jahren. Drogenabhängige Rechtsradikale, die unter schlimmsten soziokulturellen Bedingungen, wenn man so möchte, in einem Abbruchhaus in einer sehr armen ostdeutschen Stadt wohnten, Köthen. Und dort gefürchtete Kriminelle und nun mal auch Rechtsradikale waren. Also wirklich Nazis, ne, mit Skin-Tattoo und Hitlergruß aus dem Fenster schon als Kind und so. Und was ich jetzt so erschreckend daran finde, ist, dass ich im Moment auf TikTok die ganze Zeit mit, Norm Ritter ist mit 40 an einer Leberzirrhose wahrscheinlich verstorben. Das ist das, was man so vermutet, weil er hatte eine. Und er hat seine Medikamente vor laufender Kamera mit Bier runtergespült. Und dieser Junge, genauso wie seine Geschwister, hatte keine Chance. Das muss man vorweg schicken. Also die Reportage startete in den 90er Jahren, die waren alle paar Jahre mal da, um über diese Familie zu berichten. Und Anfang der 90er Jahre, der erste Bericht war direkt, da waren Norman und seine Brüder Andy und Danny, hatten gerade mit 8 Jahren die Nachbarswohnung einer Nachbarin kaputtgeschlagen, weil es eine Ausländerin war und sagten, wir wollen die tot machen. Und diese Kinder hatten nie eine Chance, ein normales Leben zu führen. Also die sind unter Umständen aufgestanden, mit einem Gedankengut, aufgewachsen mit einem Gedankengut, unter Eltern, wo man kein normales Leben führen kann. Deswegen will ich die auch nicht verantwortlich machen für das, was denen geworden ist. Das müssen die Behörden sich letztlich auf die Fahnen schreiben, weil man hätte diese Kinder in den 90er Jahren aus dieser Familie rausholen müssen.
Wie heißt der nochmal?
Norman Ritter. Und okay. Dann hat man diese Kinder, man hat ihn auch mal aus der Familie rausgeholt. Er war 2 Jahre bei einer Pflegefamilie und hat sich sehr gut entwickelt, war lernbegabt und sympathisch und normal. Und dann kam er wieder zurück zur Familie, weil die Familie geklagt hat. Und naja, dann wechselte sich so das Leben ab zwischen Spiegel-TV-Reportage, Gefängnis und
Straftaten. Jetzt weiß ich, das sind die immer an diesem Fliesentisch sitzen und sich zu Tode qualmen.
Ja, genau.
Norman,
gib mir mal die Kippe. Gib mir die Kippe. Okay. Du Wichser. Und da gibt's so herrliche Dialoge, wo er sich volltrunken über dass der Danny seine Fische tot gemacht hat und so, weil er aus Versehen Spülmittel besoffen ins Aquarium gekippt hat. Das Schlimme daran ist 2 Dinge. Erstens natürlich, dass Spiegel TV oder Stern TV, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr welches von beiden, diese Familie begleitet hat unter dem dokumentarischen Dach zu sagen, wir berichten von dieser Familie. Am Ende haben sie uns aber einfach nur zirkusmäßig in eine Katastrophenfamilie reingucken lassen, ohne diesen Menschen irgendwie zu helfen. Also sie haben am Ende Voyeurismus bedient, ne? Weil jeder, der sich das angeguckt hat, hat sich das angeguckt, um diese, nennen wir es mal, Assis zu begaffen. So ist es. Also wenn du das anguckst, dann sitzt du die ganze Zeit da nur Kopfschütteln und denkst, Gott, ist das schrecklich. Ja, und das Zweite, also niemand hat denen ein richtiges Hilfsangebot gemacht. Es ging einfach nur darum, alle paar Jahre mal zu zeigen, wie schlimm ist es denn jetzt? Mittlerweile ist die Mutter tot, der Bruder tot und jetzt ist auch Norm tot. Und ich hatte bei TikTok ein Video mit Alphaville, Forever Young, kennst du noch den Song, ne?
Forever Young.
Ein Norman Ritter Rest in Peace Video mit seinen schönsten Momenten von seinen Fans geschnitten, wo Leute darunter schrieben, er war unser Held, er hatte so feine Augen, er war so ein guter Kerl. Und das Ding hat 86.000 Likes gehabt zu dem Moment, wo es mir angezeigt wurde. Und dann denke ich auch, dass dieser Mensch verstorben ist, tut mir leid. Und die Umstände seines Lebens tun mir auch leid. Aber dass man jetzt im Internet, sagen wir mal, Neonazis feiert, die ein Teil ihres Niedergangs, also ihres Versterbens. Der hat nun mal wirklich überhaupt nichts dagegen getan, an Leberzirrhose zu sterben. Glorifiziert, das hat mich dann schon sehr irritiert.
Ja, ist also, das auch.
Und dass es viele Leute gibt, die dann darunter schreiben, Norman, er war so ein Guter. Und wenn du dir einfach 10 Ausschnitte von ihm anguckst, viel Gutes wirst du da nicht finden. Weder von seinen Ansichten noch von seinen Verhaltensweisen. Schon als Kind. Das heißt nicht, dass er allein dafür verantwortlich ist. Das heißt auch nicht, dass das gut ist, dass dieser Mensch nicht mehr am Leben ist. Aber so zu tun, als wäre jetzt, keine Ahnung, Michael Jackson gestorben und so Remembering-Videos zu machen aus diesen fürchterlichen Ausschnitten von Spiegel TV, ich weiß nicht. Also Social Media gerät langsam aber sicher komplett aus den Fugen, wo du so denkst, komplett irre geworden?
Social Media ist schon immer aus den Fugen geraten. Es war ja, es geht ja immer um Likes. Also es ging schon immer um Likes und es geht auch, wird auch immer um Likes gehen. Klar haben die jetzt das abgeschafft bei Instagram. Du siehst nicht mehr die Likes, nur noch die Personen, die das, das Video hochgeladen haben. Ja, bei vielen Accounts. Ja, also bei mir. Ich sehe bei niemandem mehr irgendwelche Likes. Also auch wenn ich auf deine Seite gehe, ich sehe nicht, wie viele Likes ein Foto oder ein Video hat.
Wirklich nicht?
Nee.
Ich hab ewig nicht mehr. Und, warte mal, ich guck mal bei dir.
Ich bin ja extrem selten auf Instagram oder gerade TikTok.
Doch, ich kann die Likes bei dir sehen.
Ich kann sie bei dir nicht sehen, zum Beispiel.
Lustig.
Und ein paar Freunde von mir haben auch, also... Ja, aber das wird ja Account für Account gerade so getestet und dann irgendwann komplett so umgesetzt. Also es lebt ja nur noch von Views. Trotzdem hast du einen Parameter. Also trotzdem hast du ja einen Parameter, an dem du messen kannst, wie oft ein Video jetzt halt angesehen wurde oder geliked wurde. Irgendwas siehst du ja. Dementsprechend wird es ja halt auch in dem Algorithmus hochgepusht oder nicht. Ja, aber es war schon immer so, Basti. Du hast ja auch gesehen, was Leute posten und für was sie es posten. Schon ein bisschen lächerlich. Ich mag das nicht.
Wir haben ja den Fall jetzt innerhalb unserer Community auch, dass jemand verstorben ist in der letzten Woche, weil er sich das Leben genommen hat. Ein Comedian namens Marcel Mann, den wir beide kannten, aber eher flüchtig. Also ich habe Marcel vielleicht 5-mal gesehen in den letzten 10 Jahren.
Ja, ja.
Und der hat sich mit 37 Jahren in Berlin das Leben genommen, was ich sehr, sehr, sehr traurig finde. Was mich dann aber überrascht hat, ist, dass eigentlich jeder, den ich in der Branche kenne, also jeder, der jemals meinen Weg gekreuzt hat, auf einmal Rest in Peace und wir werden dich nie vergessen, Videos und so postete. Und natürlich gibt's da auch enge Freunde dieser Person, wo ich das komplett nachvollziehen kann. Aber bei manchen, wo ich das gesehen habe, habe ich dann so gedacht, ich weiß nicht, ob das dieser Person angemessen ist. Ich habe das nicht getan, weil ich finde, man kann jemanden, der verstorben ist, den man jetzt nicht, mit dem man nicht eng befreundet war, kann man anders gedenken, als jetzt bei Social Media ein Zeichen zu setzen. Ich finde das immer schwierig, weil das immer so dieses Symbol hat für, guck mal, wie ich mich jetzt hier auch fühle im Internet. Ich bin ja jetzt auch betroffen davon, weil der betroffenen Person, die verstorben ist, ich kenne die Hintergründe nicht, warum Marcel sich das Leben genommen hat. Es geht mich am Ende auch nichts an. Ich kann ihm aber auch nicht mehr helfen, wenn ich jetzt Betroffenheit im Internet signalisiere, sondern wenn ich was Nettes machen will, wenn ich ihn besser gekannt hätte, würde ich für eine Organisation spenden, die ihm nahe lag oder so. Aber da ich ihn gar nicht besser kannte, bleibe ich einfach still und denke an ihn und denke so, Mensch, schade, dass das passiert ist. Weißt du?
Ja, das ist, es ist so ein, ich blick's manchmal nicht. Also ich finde jetzt auch gerade keine Worte dafür. So wie du sagst, ich kannte ihn auch nur flüchtig. Immer wenn ich ihn gesehen habe, super lieb. Vielleicht sollten wir auch, also er wäre auch der Letzte. Jetzt auch nochmal Triggerwarnung, also falls ihr da ein bisschen Probleme habt, oder nicht, wie sagt man da, Basti, empfindlich seid bei solchen Themen. Er hat ja sich das Leben genommen. Er wäre der Letzte, von dem ich das gedacht habe, weil er so eine Frohnatur war. Und extrem höflicher, lieber Mensch. Aber wir hatten ja schon mal das Thema Depressionen, hatten ja auch gemeint, dass man nie in die Menschen reinblicken kann. Und es gibt ja auch unzählige Videos von Leuten, die das auch gemacht haben. Und dann siehst du denen ihre letzten Aufnahmen total am Lachen. Megatag, schön mit Familie und dann am selben Abend. Also es ist schrecklich.
Wobei selbst das jetzt in den Bereich der Mutmaßung geht, weil wir nicht wissen, ob Marcel Depressionen hatte. Mir geht es auch gar nicht darum,
ja,
jetzt.
Das weiß ich auch nicht, genau. Ne? Ja, also Entschuldigung, nicht falsch, ja, Entschuldigung. Ne? Ja, ja, du hast recht. Danke,
ich kenne die Hintergründe nicht. Ja. Ich kenne die Hintergründe aber nicht. Und aber am Ende geht es mich nichts an. Ich fand nur, mein Internet war 2 Tage, ich bin nun mal in der Community Comedy vernetzt. Ich bin mit wahrscheinlich so ziemlich jedem mittleren bis größeren Comedian auf Instagram per Like verbunden. Und wirklich jeder hat was dazu gepostet. Und teilweise auch sehr private Sachen, wo ich so dachte, okay, ich kann das von außen gar nicht beurteilen, wie nah die Menschen waren. Ich kenne ein paar, die mit ihm befreundet waren, denen ich das komplett abnehme, dass sie schlimm darunter leiden, dass das passiert ist.
Ja,
aber
absolut.
Ich kenne auch ein paar, die ich jetzt über die Jahre kennengelernt habe, denen ich diese Empathie und dieses Mitgefühl weniger zutraue als das Bedürfnis nach Likes. Und da hört es bei mir dann immer auf, so, wo ich so denke, wem ist denn jetzt geholfen damit, dass ich jetzt einen Post mache, wo ich das dann dazu schreibe und in tiefer Trauer und so. Marcel kann ich damit nicht mehr helfen. Und damit ziehe ich, es gibt von Anthony Jeselnik eine sehr gute Nummer, die mir eine gute Freundin empfohlen hat, Thoughts and Prayers.
Ja.
Ist ein amerikanischer Comedian, der sehr harte Nummern macht und der so sagt, egal was passiert auf der Welt, egal welche schlimme Sache, ob es jetzt ein Suizid ist oder Schulattentat oder ein Terroranschlag oder was immer, das erste, was 10.000 Mal im Internet steht, ist My Thoughts and Prayers. My Thoughts and Prayers go out. Und dann sagt Anthony Jeselnik, do you know what this means? It means fucking nothing. Und das ist auch so. Also für mich, von meiner, also ich schreibe auch nicht bei schlimmen Attentaten, wie sie jetzt in Aschaffenburg oder so passiert sind, traurige Herzchen unter irgendwelche Posts. Weil es aus meiner Sicht keine Bedeutung hat. Es ist nur dieses, ja, ich bin auch hier. Guck mal, wie ich mich jetzt mit dieser schlimmen Situation fühle. Und da vielleicht bin ich zu, ich kann gar nicht genau sagen, vielleicht bin ich zu analytisch für sowas oder zu distanziert. Aber wenn mir das passieren würde, also wenn mir jetzt was passieren würde, wüsste ich genau, dass viele Leute auf mich irgendwelche netten Worte im Internet finden würden, die während meiner Lebenszeit nicht nett zu mir waren. Und das würde mir deutlich weniger gefallen, als wenn die still bleiben würden. Ich hatte da ganz kurz eine Sache. Ich hatte in der Schule mal das Erlebnis, wir hatten ein Mädchen in der Schule, die war ungefähr so beliebt wie ich. Also gar nicht. Das klassische Mobbing-Opfer. Ne? Also wirklich eine ganz arme Seele am Ende. Die hat schlimme Sachen erlebt in der Schule, genauso wie ich auch.
Okay.
Und dann ist die mit 15 im Urlaub verstorben. Ein Verkehrsunfall. Und die ganzen Leute, die sie aufs Übelste mies behandelt haben während der Schulzeit, ihr Tod hatte mit dem Mobbing überhaupt nichts zu tun, aber sie ist halt verstorben, haben dann in der Schule Gedenkminuten eingelegt, wollten eine Trauerfeier machen, wo ich da saß und dachte, ihr verlogenen Wichser, ist das euer Ernst jetzt? Und ja, es war ihr Ernst. Ne? Und ich dachte so, wie krass ist das? Also warum, wie können Menschen diesen Spagat aushalten? So, weißt du? Das hat jetzt nichts mit dem Einzelfall Marcel Mann zu tun, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass dem niemand irgendwas Böses wollte. Aber Leute sind in der Lage, damals in der Schule, ich werde das nie vergessen, dieses Mädchen ist verstorben. Niemand hatte eine gute Meinung von diesen ganzen Mobbern. Und dann auf einmal fingen sie an mit, ja, wir sollten im Unterricht darüber reden, was passiert ist. Und denkst so, du hast dich doch, als sie am Leben waren, Scheißdreck für die interessiert. Wie kommt das jetzt? Und deswegen bin ich vielleicht auch noch vorsichtiger als jeder andere, wenn es um sowas geht. Und weiß nicht, ob du so ein Erlebnis auch mal hattest.
Boah, ich versuche mich gerade zu sortieren. Also, das mit diesem Mädchen ist richtig hart. Wobei ich glaube, also ich würde mich, du weißt, Mobbing ist richtig schlimm, aber ich glaube, Kinder und Jugendliche, die machen auch richtig schlimme Sachen, aber manchmal sind sie sich dessen gar nicht bewusst. Weißt du, es sind Kids, sind noch nicht richtig ausgereift im Kopf, Gruppendynamik und man versucht in irgendeiner Art und Weise durch die Mobbing-Aktion Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich will das gar nicht gutheißen, weißt du, aber vielleicht kann ich mir das irgendwie erklären. Und dann kommt so ein Todesfall und dann ist es für die ein Schock. Und dann merken sie, oh shit, vielleicht rüttelt das die wach oder... Aber auf jeden Fall kann ich dich dann verstehen, wenn du dann halt auch selber Opfer bist, denkst du so, Alter, fickt euch. Ihr habt uns wie Dreck behandelt, vor allem sie. Und jetzt tut ihr alle so, als wärt ihr beste Freunde gewesen. Es ist heuchlerisch, ist glaube ich da das richtige Wort, oder?
Heuchlerisch, ja. Heuchlerisch. Ja.
Es ist heuchlerisch. Auf der anderen Seite muss man halt auch unterscheiden, also ich gehöre jetzt nicht zu den Menschen, dem sein Leben auf Social Media stattfindet. Also klar habe ich für mich selber meine Shows, ich poste ab und zu Videos, aber so viel, dass ich die Leute sehr viel an meinem Privatleben teilhaben lasse, ist nicht so. Andere Menschen agieren da anders und alles, was sie denken, fühlen, machen, tun, also ob sie jetzt wirklich, auch wenn sie Durchfall haben, sitzen die Leute mit denen auf der Toilette und lassen die teilhaben an so etwas. Und die haben dann ein Bedürfnis, sich auf Social Media irgendwie dann für alles zu positionieren, alles zu zeigen. Ich find's ein bisschen schade, weil, ja, ich weiß nicht, ich glaube auch eher als so ein Post, weißt du, wäre vielleicht, dass man, wenn man ihn ja schon kennt oder Leute kennt, die ihn kennen, Blumen zu schicken an die Familie, weißt du? Also, wenn man irgendwelche wirklichen Kontakte hatte, weißt du, und ein Beileid so auszusprechen oder zu wissen, wann die Beerdigung ist. Ja,
oder wie gesagt, zu spenden an eine Organisation.
Ja, oder
die,
so, genau, genau.
Oder sowas, sowas ja, finde ich gut.
Ja, oder dorthin zu gehen oder der Familie einen Brief zu schreiben und sich auszudrücken, weil ich glaube, das ist ja das Einzige, was noch da ist. Also die hinterblieben sind und denen irgendwie Trost zu spenden. Aber bei manchen Sachen ist es wirklich so, Bro. Ich habe mich auch in vielen Sachen auch, da geht's ja nicht nur um dieses Schreckliche, was passiert ist. Und jetzt, wenn du mich nochmal fragst, habe ich sowas mal erlebt? Es ist oft so, dass schlimme Sachen auf der Welt passieren, weißt du? Und so wie du auch gesagt hast von Anthony Jeselnik, Thoughts and Prayers, manchmal postet man was mit einem Aufruf, hey, spendet vielleicht noch, weißt du, manche Leute, oder man ist schockiert von der Situation und überfordert und denkt sich, ich muss jetzt irgendwie Leuten Bescheid geben, damit die auf dieses Drama oder auf diese schrecklichen Sachen aufmerksam werden und vielleicht auch da spenden oder irgendwas machen. Aber permanent bei jeder Sache, die passiert, etwas dazu zu posten, finde ich auch, ich weiß nicht, ob das dann wirklich aus dem Inneren kommt und ob das eher für die Likes ist. Ich kann das
Social
nicht
zuordnen. Social Media hat was sehr Asoziales. Irgendwie ist es auch Anti-Social Media, weil es geht ja immer um dich selbst. Es geht ja immer, du postest ja um dich selbst, deine Meinung, deine Sicht, deine Shows, deine Welt, deine Bilder, deine Betroffenheit. Und natürlich kann man das tun. Also wenn jetzt in meiner Heimatstadt Gelsenkirchen, aus der ich nun mal stamme, jetzt was ganz Schlimmes passieren würde, was auch immer. Und ich komme aus dieser Stadt, das wissen alle, ich spreche oft darüber. Vielleicht würde ich Worte dazu finden, vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht genau. Mhm. Was meine Worte dazu verändern würden, seien wir ehrlich, nichts. Also was passiert ist zum Beispiel. Ich bin da so hin und her gerissen. Ihr seht mich da selber, genau wie dich, so in so einer Lage. Ich habe mich da entschieden, zum Beispiel jetzt bei diesem Fall von Marcel nichts zu posten, weil ich dachte so, was soll ich dazu sagen? Ne? Ja. Also ich finde es sehr bedauerlich. Finde es einfach sehr bedauerlich, dass das passiert ist. Ich wünschte, dass es nicht passiert wäre, weil ich ihn als wahnsinnig netten Menschen kennengelernt habe.
Sorry, dass ich dich gerade unterbreche. Zumal ich mit Marcel nicht so einen Kontakt hatte. Weißt du, ich habe kein Bild mit ihm zusammen. Verstehst du? Also ich hatte nicht mal ein gemeinsames Foto, so hey, Marcel und ich. Und weißt du, ich hätte jetzt wirklich ins Internet gehen müssen, ein Bild raussuchen müssen von ihm, wo ich denke, ah ja, das passt jetzt ganz gut. Und das daneben hochladen und mir überlegen, lasse ich es farbig oder mache ich schwarz-weiß? Und dann noch was, also verstehst du, so diese einzelnen Steps, also... Da würde ich mir schon nicht richtig, also gut vorkommen einfach.
Ich will aber auch nicht, dass sich jetzt die Leute, die wirklich um ihn trauern und mit ihm befreundet waren, beleidigt fühlen oder so. So meine ich das gar nicht. Ne? Also das ist mir
Das hast du ja vorhin schon gesagt. Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt ja wirklich Leute, die ihm nahe gestanden sind. Weißt du? Es gibt ja wirklich Leute, die mit ihm. Aber dass es auf einmal jeder macht, also wirklich jeder. So, wo du denkst, so, hä? Ihr habt einmal Open Stage zusammengespielt.
Ja, weißt, und so also, ein bisschen so fühlte sich das für mich an. Ich kann es auch nicht fair bewerten, aber so war mein Eindruck. Ich glaube immer, das Beste ist, wenn man jemanden erinnern möchte, in irgendeiner Weise auch immer, ist sich, das sind ja die Dinger, die auch von uns bleiben werden. Dieser Quatsch, den wir hier gerade machen, was wir auf der Bühne gemacht haben, das wird ja noch existieren, wenn es uns nicht mehr gibt. Wenn man sich seine Kunst anschaut, also wenn ihr euch dafür interessiert, was der Kerl Lustiges auf der Bühne gemacht hat, schaut euch seine Videos an. Ich glaube, das ist die schönste Erinnerung, die man an ihn haben kann, weil das was war, wofür ich jetzt vermute, er gebrannt hat und was er wahnsinnig gern gemacht hat. Und damit kann man es, glaube ich, auch beschließen.
Finde ich gut, diesen Gedanken von dir. Aber ich habe mal eine Frage. Glaubst du, dass wir beide vielleicht zu oldschool denken?
Vielleicht. Vielleicht. Wir sind ja auch älter als die meisten.
Ja, ne? Ja. Also. Ob das vielleicht, vielleicht liegt es daran, dass wir zu, ja, halt aus einer Zeit kommen, wo das Ganze noch nicht gab. Und vielleicht aus diesem Grund wir uns Gedanken machen, dass es auch anders gehen würde. Und wiederum, so wie du schon vorhin gesagt hast, Lily Phillips, sie ist 22 oder 20, aber die kennt ja gar keine Welt ohne Social Media.
Ja.
Weißt du? Also es gibt ja die jüngere Generation, wir könnten die Eltern sein, die kennt eine Welt ohne Social Media gar nicht. Also es
kommt krass ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja. Ne? Also das wirklich, das kannst du heute, ich bin da schon eine kurze Nummer über Social Media, wo ich immer jemand mehr aus dem Publikum aus den ersten zwei Reihen raussuche und dann auch frage, guckst du Fernsehen? Dann kommt meistens, ja, Netflix. Ich sage, das ist gar kein Fernsehen, das ist Netflix. Ja. Ja, und dann fragt man, hast du TikTok, hast du Instagram? Und die haben alles, natürlich. 99% haben immer alles davon. Und dann denke ich auch so, ich glaube, dass Social Media... so sehr ich das auch selber nutze, so sehr ich selber davon abhängig bin, weil ich gucke auch jeden zweiten Tag mindestens, eher jeden Tag auf mein Instagram, jeden Tag. Das heißt, selbst ich, der nicht damit aufgewachsen bin, bin in einem gewissen Maße abhängig davon. Ich habe kein privates.
Was guckst du, wann guckst du auf dein Instagram? Entschuldigung,
ich gucke jeden Tag, ich poste ja jeden Tag, postet so eine Agentur ein Video von mir. Die schneiden das, ne, von einem Auftritt und posten das und ich gucke dann immer, wie viele Leute dieses Video gucken. Ist die Wahrheit so, weil mich
ja,
das
interessiert. Ja, mehrmals am Tag, ja.
Kommt drauf an. Aber ich gucke auf jeden Fall drauf. Und selbst ich, der nicht damit aufgewachsen bin, bin davon abhängig gemacht worden. So. Und ich glaube, dass, spul die Zeit mal vor, in 20 Jahren, wenn das Fernsehen wahrscheinlich noch weniger Rolle spielt und Bücher noch weniger eine Rolle spielen und alles Social Media ist, das ist schon krass. Also ich glaube nicht, dass Social Media unser Leben besser gemacht hat. Ich glaube nicht, dass Konzerte, wo 10.000 Leute die Handys hochhalten, bessere Konzerte geworden sind.
Nee.
Damit jeder auf seinem Social Media teilen kann, dass er jetzt voll bei Coldplay war, mit dem gleichen Video, dem gleichen Winkel, den gleichen Bildern. Das ist ganz seltsam. Sorry, also ich klinge wie so ein Opa, aber wenn du dir den Queen-Auftritt in Dings anschaust, Live Aid Queen anschaust, ne, da sind 100.000 Menschen, die komplett ausrasten, als Queen auf der Bühne ist. Nicht ein Telefon, weil es keine gab. Heute werden das einfach 100.000 Telefone. Und die Leute haben verlernt, wirklich am Leben, an Situationen teilzunehmen. Sie wirklich, zum Beispiel im Urlaub jetzt habe ich mich bei ein paar Situationen gefragt, nehme ich mein Handy mit, um das zu filmen? Und ich habe es zum Glück dann gelassen. So, nee, aber
ich hab dir das ja auch, weißt du noch, wir hatten privat. Sorry, ich muss mich bei euch allen für Bastis Stimme entschuldigen, weil er hat jetzt während der Podcast-Folge kurz unterm Rednerpult gestanden. Nee, aber weißt du noch, du und ich, wir hatten letztens ein Gespräch, da ging es um Fotos, wo ich dir gesagt habe, hey, ich mache voll oft keine Fotos, weil ich genieße den Moment lieber. Ey, ich war jetzt wieder in Thailand, Digga. Ich habe von mir selber gibt's vielleicht von der gesamten Reise 3 Bilder. Weil ich wollte nirgendwo ein Handy mitnehmen, Alter. Weil ich mir gedacht habe, nein, ich bin im Urlaub, für was denn? Ich sehe das doch mit meinen Augen. Ich schließe irgendwann meine Augen und denke mir, boah, das war geil. Weißt du? Klar, es ist manchmal schön, Fotos durchzublättern, aber es reicht doch ein Bild von dem Urlaub, weil dann sagst du, ha, weißt du noch, dann waren wir dort. Okay, Punkt. Aber dass ich jeden Schritt dokumentieren muss, überall Videos machen muss, und wie viel Zeit du erstmal dir raubst, um das Ganze zu erstellen, wie viel Zeit du dir raubst, um das irgendwann wieder zu sortieren und wie viel Zeit es dir raubt, irgendwann später dir das alles nochmal anzugucken und wie schön es doch einfach sein könnte, das alles zu erleben und später einfach nur die Augen zu schließen und dich dran zu erinnern. Weißt du?
Zu einem gewissen Maße auf jeden Fall.
Und das ist ja Fantasie auch, weißt du, die Fantasie, die du in deinem oder das Erinnerungsvermögen deines Geistes einfach, weißt du, dass du sagst, ah, wie war das nochmal? Und dann versucht man, hey, Bro, manchmal sitzen wir zusammen, nur noch alle sind am Googeln. Ey, weißt du noch? Ja, ich weiß gar nicht. Ah, ich muss mal checken. Jeder hat das Handy in der Hand und ich weiß nicht. Social Media ist ja schon soziale Isolation, weil letztendlich ist es ja kein soziales Netzwerk.
Social Media.
Ja, es ist ja, du sitzt eigentlich dort, wenn du wirklich physisch mit Menschen zusammensitzt, dann ist es sozial, in meinen Augen. Aber die neue Generation sieht es halt anders. Und die jüngere Generation lebt halt auch nur so. Aber es gab wirklich mal, Leute, falls ihr jünger seid, ich meine es wirklich ernst. Es gab eine Zeit, da gab es alles gar nicht, Mann. Es gab kein Handy, es gab kein Internet, es gab keine, ich mache jetzt Videos. Alter, wenn du ein Video gemacht hast mit einer Kamera, da war die Kamera war so groß wie zwei Schuhkartons, wenn du dir die privat gekauft hast. Und das war so schlechte Pixel, so eine schlechte Auflösung, du konntest zoomen 4 Meter, das war's. Und deswegen hast du auch nie dein Fotoapparat gezückt oder so eine riesen Kamera mitgenommen. Irgendwann gab's Digicams, das waren so Nerds oder reiche Leute.
Die waren immer noch groß.
Ja, aber du weißt, es gab dann so diese Digicams, die man so seitlich den Monitor aufklappen konnte, etc. Aber ich und wir hatten eine Zeit, also du bist rausgegangen, nur mal ein Tagesablauf. Du bist morgens aufgewacht, wenn du Glück hattest, hattest du einen Wecker, der digitale Zahlen hatte. Nee, hast drauf gedrückt. Dann bist du zum Bus gerannt, du hast nicht gegoogelt, wie das Wetter war. Das hast du nicht, du wusstest nicht, wie ist das Wetter heute, weil du wahrscheinlich am Vortag gekifft hast und die Tagesthemen nicht gesehen hast. Dann bist du morgens aufgewacht, du hast nur ein T-Shirt dabei, weil die letzten Tage waren es 30 Grad, wusstest aber nicht, dass es Temperaturabfall gibt von 15 Grad. Dann bist du zur Bushaltestelle, hast nur ein T-Shirt, dann hast du den Arsch abgefroren. Bus kam 2 Stunden zu spät, das konntest auch nicht googeln. Hast keine Nachricht, es gab nur ausgedruckte Busfahrpläne. Dann standst du da 2 Stunden, kamst in die Arbeit, hast Abmahnung bekommen, weil du schon das 4. Mal zu spät bist.
Aber postalisch.
Ja, aber postalisch, genau, hat mein der Chef gesagt, kriegst eine Abmahnung, aber kam erst nach 2 Wochen, hast aber deinen Brief abfangen lassen von dem Kumpel, der vorne an deinem Briefkasten gewartet hat. Und dann, keine Ahnung, Alter, dann bist du halt in die Stadt, hast deinen Kumpels schon vor 4 Tagen ausgemacht, wir treffen uns um 15 Uhr am Schlossplatz. Und dann kam der Hurensohn nicht. Dann kam der nicht. Aber du hast dort einfach 1,5 Stunden gewartet. In der Hoffnung, dass er noch kommt. Und am nächsten Tag hast du den gesehen, hast gesagt, du Bastard, wo warst du? Und der so, ich hab's voll vergessen. Und alles war in Ordnung. Du warst trotzdem mit dem noch befreundet. Und alles war cool. Und dann hat man gesagt, was machen wir heute? Keine Ahnung. Und das war wirklich ein kleiner Ausschnitt aus unserem Leben. Und du hattest intensivere Momente. Und jetzt kommt der Hammer, Basti. Mir kam es so vor, als ob die Tage damals länger gedauert haben, weil ich viel öfter Langeweile hatte, weil ich viel öfter Zeit hatte zum Nachdenken und die habe ich irgendwie nicht mehr.
Wir haben verlernt, uns zu langweilen, das auf jeden Fall.
Ja.
Also ich weiß noch zum Beispiel bei meinen Großeltern, nö, alles gut, also ich habe bei meinen Großeltern geschlafen und die waren halt schon um die 80, das heißt, die haben da immer Mittagsschläfchen gemacht und ich war halt 10, 12 Jahre alt, da warst du kein Mittagsschläfchen und dann haben die gesagt, ja, aber Fernsehen muss nicht sein, Basti, hier sind Bücher, hier so und so und ich habe mich teilweise, so doof das jetzt klingt, ich habe einfach auf meinem Bett gelegen, mich gelangweilt und die Löcher an der Decke in der Holzdecke gezählt. Mhm. Und das klingt erstmal wahnsinnig lahm und natürlich fand ich das mit 10 auch nicht cool. Aber dieses einfach sich langweilen, also mit den Gedanken irgendwas nachhängen, nicht aufs Handy gucken, weil es gab kein Handy, und nicht auf den Bildschirm gucken, nicht irgendwas konsumieren, sondern einfach irgendwo über was nachdenken. Zum Beispiel habe ich da angefangen, Geschichten zu schreiben, so, was ja dann irgendwann mal mein Job geworden ist.
Krass.
Also meine ersten erdachten Geschichten sind so von 9 bis 10 Jahren, wo ich so richtig so 7, 8 Seiten lange Geschichten geschrieben habe über irgendwas.
Echt? Also und, echt? Ja. So früh schon?
Ja,
okay,
ja.
Wow.
Und weil ich das mochte einfach so, ne? Und das ist, glaube ich, wirklich komplett. Und aber nicht nur für die jungen Leute jetzt verloren gegangen. Ich bin ja gar kein anderes Beispiel. Wenn ich jetzt beim Arzt sitze und da mich langweile, gucke ich aufs Handy, ja klar.
Ja.
Und ich werde nervös, wenn das Handy alle ist.
Ja.
Und das ist, ich weiß.
Also es wäre ja gelogen, da bin ich voll bei dir, wenn ich sagen würde, ich bin besser. Aber in keinster Weise, Mann. Ich bin ja genauso in diesem Strudel. Und jetzt noch eine Sache, Basti. Als ich mit Comedy angefangen habe, 2007, 2008, habe ich in der WG gewohnt und ich hatte dort keinen Fernseher. Damals hatte ich kein iPhone, es gab diese, also so Smartphone, dass du da so ins Internet konntest. Ich hatte nur so einen richtig schweren, ich glaube, der war 4,5 Kilo schwer, so ein Laptop, so einen richtig fetten Laptop, Alter. Und das war so mein Zugang zur digitalen Welt und den habe ich vielleicht am Tag eine Stunde benutzt. Aber ansonsten habe ich gar nicht digital oder irgendwas konsumiert. Und das war meine kreativste Zeit. Ich habe Bücher, die ich immer noch, bevor ich jetzt eine neue Show schreibe, durchwälze, um da Gags von damals zu finden. Gedanken, die ich damals hatte. Weil heutzutage bin ich so, ich hatte doch hier noch einen Auftritt. Ah, hier eine Idee, ich muss noch das angucken. Und dann versuche ich viel zu konsumieren. Aber das Beste ist einfach alles ausschalten und nachdenken. Und dann kommt's. Und Menschen beobachten, Digga. In die Welt eintauchen. Und das war in Thailand so crazy, weil ich einfach mein Handy nicht dabei hatte, in voll vielen Situationen, und dann rumgefahren bin mit dem Roller, dann da saß und Menschen beobachtet habe. Und das war einfach geil. Das war richtig cool. Und hier kann ich das aber nicht machen, weil ich muss jetzt diesen OnlyFans-Account wegen Lilly Phillips, aus dokumentatorischen Gründen gucke ich das.
Musst du dir das anschauen? Ja,
nur für die nächste Folge. Ich will dir nur sagen, dann, wie das dann war.
Für mich im weitesten Sinne eine Heldin des Jahres 2025.
Ja.
Diese Frau hat was gemacht, was sie.
Erzähl du weiter, ich mach so ganz leise.
Diese Frau hat etwas geleistet, was viele vor ihr tun wollten. Sie hat sich von 100 völlig fremden Tüten durchschlappern lassen. Und sie hat trotz der Geschlechtskrankheit, die sie mitgenommen hat, und intimer Trockenheit und wahrscheinlich auch ein bisschen wund war, hat sie durchgehalten. Und das wollen wir von euch auch. Haltet durch. Bis nächste Woche, bis es wieder Bratwurst und Baklava gibt. Wir haben euch lieb. Wir denken an euch. Und wir werden immer für euch da sein. Bratwurst und Baklava. All the best to you, Lilly Phillips.
Goodbye, Jim Mone.